Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Gibt es so etwas wie göttlichen Zorn, wie gerechtfertigten Zorn, gerechtfertigten Ärger oder gerechtfertigte Wut? Nun, wir hatten in der letzten Predigt über den Zorn des Menschen gesprochen, der eigentlich nichts anderes ist als der Zorn Satans, des Teufels, der seine Gefühle, seine Gelüste in den Menschen hineingepflanzt hat, könnte man sagen. Wir hatten aber auch bereits erwähnt, dass es so etwas wie gerechten Zorn gibt. Man muss aber als Mensch aufpassen, dass selbst wenn man zunächst einmal gerechten Zorn hat über eine gewisse Situation, dass man diesen Zorn nicht in sich behält, sondern man soll so schnell wie möglich versuchen, auch ihn wieder loszuwerden, denn der gerechte Zorn kann sonst sehr leicht zu ungerechtem Zorn führen. Schauen wir uns einmal an, was die Bibel über Gott sagt. Nun, wie wir sehen werden, Gott hat Zorn. Er ist sehr zornig. Aber gleichwohl schauen wir uns seine Charakterbeschreibung an in Psalm 103 zum Beispiel. Psalm 103 und in Vers 9. Psalm 103 und Vers 9. Es heißt, er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Und wenn wir uns dann Psalm 30 anschauen, Psalm 30, da lesen wir in Vers 6. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Denn abendlang währet das Weinen, weil halt Gott zornig ist mit uns. Aber des Morgens ist Freude, wenn wir Vergebung erlangt haben für unsere Sünden, weil wir bereut haben. Dann wird Gott uns diese Sünden vergeben und sein Zorn wird von uns fliehen, sozusagen. Schauen wir uns auch Psalm 145 an. Psalm 145 und lesen wir Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ja, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist langmütig, geduldig mit uns. Aber schauen Sie, seine Geduld hat Grenzen. Und auch das werden wir heute näher besprechen müssen. Eine weitere Stelle in Nehemia. Nehemia, Kapitel 9. Nehemia, Kapitel 9. Und lesen wir Vers 17. Sie weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Das bezieht sich hier auf die alten Israeliten, die aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei herausgeführt worden waren. Die wollten zurück, denen hatte nicht gepasst, wie sie jetzt lebten. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht, zunächst einmal nicht. Gott hat sehr große Geduld mit uns. Aber wie ich sagte, die Geduld hat Grenzen. Joel, Kapitel 2. Joel, Kapitel 2. Und lesen wir einmal Vers 13. Joel, Kapitel 2 und Vers 13. Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott. Schauen Sie, das ist das, worauf es ankommt. Denn er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald der Strafe. Nun, Jona hatte einen Auftrag erhalten. Er sollte ja die Assyrer, die Niniviten, warnen. Er wollte es nicht tun, auch aus falsch verstandenem Patriotismus und Nationalismus heraus. wollte ja seinen Feinden nicht etwas Gutes tun. Und dann sagt er Folgendes, so quasi als Anklage gedacht, in Jona Kapitel 4 und Vers 2. Zunächst einmal heißt es in Vers 1, dass Jona sehr zornig wurde. Und er betete zum Herrn, Vers 2, und sprach, ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in diesem Lande war, oder in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Aber dem Jona passte das nicht, dass Gott so war. Und schauen wir uns auch einmal Nahum an, das Buch Nahum, Kapitel 1 und Vers 3. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, das heißt hier vor dem oder der niemand unschuldig ist, aber eine bessere Übersetzung findet sich in der Menge-Bibel, du lässt den Schuldigen nicht ungestraft. Aber dann fährt er fort zu sagen, er ist der Herr, dessen Weg im Wetter und Sturm ist, Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Er ist geduldig, heißt es hier, und von großer Kraft, aber er lässt den Schuldigen nicht ungestraft. Und deswegen schreibt die Bibel auch vielfach vom Zorn Gottes. Und wir müssen begreifen, dass wenn vom Zorn Gottes die Rede ist, dann geht es darum, dass sich der Zorn gegen Sünder, boshafte Sünder richtet. Menschen, die nicht ablassen wollen zu sündigen. Menschen, die nicht ablassen wollen, den falschen Weg zu gehen. Und die Stellen im Buch der Offenbarung machen das sehr deutlich. Im Buch der Offenbarung wird viel gesagt über den Zorn Gottes. Meinen wir nicht, dass sowohl der Vater als auch Jesus Christus Wesen seien, die keine Gefühle hätten? Meinen wir nicht, dass sie nicht zornig werden könnten über sündhaftes Verhalten? Genau das Gegenteil ist der Fall. Offenbarung Kapitel 6 zunächst einmal. Offenbarung Kapitel 6. Und lesen wir angefangen in Vers 16. Es geht hier um die Könige auf Erden, in Vers 15, es geht um die Großen, die Obersten, die Reichen, die Gewaltigen, die Sklaven, die Freien, alle die werden hier eingeschlossen und die sprachen, Vers 16, zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, der auf dem Thron sitzt, Gott der Vater. Das Lamm hier eine Beschreibung für Jesus Christus. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Und im Alten Testament wird uns gesagt, wer bestehen kann. Wer aufrichtig ist, wer Gott auf wahre Weise liebt, nicht dieses sentimentale Gefühl von Liebe hat, das nichts bedeutet. Jemand, der den Nächsten auf die richtige Weise liebt. Und die 10 Gebote zeigen uns, wie man Gott liebt und wie man den Nächsten liebt. Und in 1. Korinther 13 wird die Liebe Gottes beschrieben. Viele, die von Liebe sprechen, haben keine Ahnung und zeigen das auch nicht in ihrem Leben, was wahre Liebe Gottes eigentlich ist. Später sagt eine Stelle Folgendes über heilige Engel, die Gott den Vater ansprechen in Offenbarung Kapitel 11 und in Vers 18. Und die Völker sind zornig geworden. Und es ist gekommen dein Zorn. Und die Zeit, die Toten, besser die Völker, zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Schauen Sie, sündhaftes Verhalten wird hier angesprochen. Der Zorn der Völker wird angesprochen. Der Wunsch, die Erde zu vernichten, wird angesprochen. Und Gott wird dann eingreifen. Und sein Zorn wird kommen und er wird die vernichten, die andere vernichten. Er wird das irgendwo nicht als eine unbedeutende Sache abwischen. Offenbarung Kapitel 14 lesen wir angefangen in Vers 9. Offenbarung 14 und Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Es geht hier auch um die Wiederkunft Jesu Christi. Das Tier, ein charismatischer, politischer, militärischer Führer. Und es wird auch von dem Mahlzeichen des Tieres gesprochen, das dann von den Menschen angenommen wird. Und zwar auf Hand und Stirn, mit anderen Worten, sie werden nicht mehr die Gebote Gottes halten. Der Sabbat wird mit einem Zeichen beschrieben, auf Hand und Stirn. Aber hier geht es um ein Mahlzeichen, ein Zeichen, das von dem Tier herrührt. Und es wird dann auch von dem Bild gesprochen. Dieses Bild kann sich auch auf den falschen Propheten beziehen. Mit anderen Worten, die beiden Mächte werden hier angesprochen, die religiöse Macht und auch die politische Macht. Und wer daran Anteil haben wird, und das heißt sogar, die werden sogar das Tier und den falschen Propheten anbeten, solche Leute, die werden von dem Zorn Gottes zu trinken bekommen, sozusagen. Wir hatten ja bereits gehört in der letzten Predigt, dass der Satan seine Macht, seine Gewalt dem Tier geben wird. Und wenn man sich dem Tier nicht unterstellt, dann wird man mit dem Zorn Satans zu tun haben. Aber wenn man sich dem Tier unterstellt, dann wird man mit dem Zorn Gottes zu tun haben. Welchen Zorn würden Sie lieber erwählen wollen? Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 14 an und Vers 19. Offenbarung 14 und Vers 19. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und was geschieht? Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten. Es geht hier um Jerusalem. Und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Wenn Gott die große Kelter seines Zornes tritt oder betreten lässt, dann werden solche Dinge geschehen. Auch Offenbarung Kapitel 19 und in Vers 15. Und aus seinem Munde, Jesus Christus, der zurückkehrende Jesus Christus, aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Mit anderen Worten, er wird keine Rebellion mehr dulden. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben, Vers 16, auf seinem Gewand, auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Diese Stellen zeigen uns, dass Gott zornig ist. Dass Gott in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Christi, seinen Zorn den Menschen kundtun wird. In einer Weise, wie es vielleicht vorher in dem Maße noch nicht geschehen ist. Weil nämlich die Menschen einen Stand erreicht haben werden, wie es, sagen wir einmal, seit der Zeit von Noah nicht mehr der Fall war. Aber es wird so sein, wie zu den Zeiten Noah, sagt Christus, wenn er zurückkommt. Gottes Zorn in der Endzeit wird vielfach mit dem Tag des Herrn beschrieben. Das muss man auch begreifen. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 10 gibt es eine interessante Stelle, die vielfach missverstanden wird. In Offenbarung Kapitel 1 und Vers 10 heißt es, dass Johannes vom Geist ergriffen wurde am Tag des Herrn. Und er hörte hinter mir oder hinter sich eine große Stimme wie von einer Posaune. Und einige sagen, ja, das war am Sonntag. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Nun, die Bibel sagt nirgendwo etwas darüber, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist. Wenn es überhaupt um einen Tag des Herrn ginge, einen wöchentlichen Tag, wäre es der Sabbat. Denn es heißt, Christus ist der Herr über den Sabbat. Aber hier geht es gar nicht um einen wöchentlichen Tag. Es geht hier um eine prophetische Zeitspanne von ungefähr einem Jahr, dem Tag des Herrn. Und Johannes würde Dinge sehen, prophetisch, die sich während des Tages des Herrn, kurz vor der Wiederkunft Christi, abspielen würden. Darum geht es hier. Und wir lesen über diesen Tag des Herrn auch in Offenbarung Kapitel 16 und Vers 14. Offenbarung 16 und Vers 14, wo es heißt, dass es Geister von Teufeln geben wird, dämonische Geister, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf. Die werden versammelt werden, um gegen den wiederkehrenden Christus zu kämpfen und seine Heiligen. Wann? Am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Das ist der Tag des Herrn, der große Tag Gottes des Allmächtigen. In Offenbarung Kapitel 15 und Vers 1 wird mehr noch gesagt über die letzten Plagen, die den Zorn Gottes beschreiben. Es heißt hier, ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und dies wird kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi stattfinden. dann wird der Zorn Gottes vollendet werden. In Offenbarung Kapitel 15 und Vers 7 heißt es dann, und eine der vier Gestalten, Engelwesen, gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch in Offenbarung Kapitel 16 und Vers 1. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und dann werden die sehr eingehend, angefangen mit Vers 2, beschrieben, bis hin zu Vers 21. Es sind dies die letzten sieben Plagen der siebten Posaune. Aber schauen wir uns Offenbarung 16 und Vers 19 an. Eine der Plagen wird wie folgt beschrieben. Und da wird Folgendes dazu gesagt. Aus der großen Stadt wurden drei Teile. Die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Gott ist sehr, sehr erbost über Babylon. Dieses gesamte babylonische System, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, dieses weltweite babylonische System, aber natürlich auch von der Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist, die über dieses babylonische System herrscht und dieses babylonische System beeinflusst. Wenn wir uns jetzt näher den Zorn Gottes anschauen, was die Bibel darüber zu sagen hat, dann müssen wir begreifen, dass Gott zornig ist, ärgerlich ist, wütend ist mit dem Menschen wegen der schrecklichen, verderblichen Sünden, die der Mensch begeht. Gott ist erbost darüber, dass der Mensch ihn hasst, dass der Mensch sein Gesetz hasst, dass der Mensch es absolut ablehnt, Gott und seinem Gesetz untertan zu sein. Kehren wir zum Buch Nahum zurück. Das hatten wir ja eben schon mal kurz aufgeschlagen. Ein Buch, das man nicht unbedingt sehr leicht findet im Alten Testament. Eins der kleineren Propheten, wie es heißt. Nahum Kapitel 1 und Vers 2. Wir hatten eben Vers 3 gelesen. Jetzt Vers 2. Der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott. Ja, ein Vergelter ist der Herr und zornig. Der Herr vergilt seinen Widersachern. Er wird es seinen Feinden nicht vergessen. Schauen Sie, wenn wir uns gegen Gott stellen, wenn wir Gott zu verstehen geben, dass wir in keinster Weise ihm untertan sein wollen, seine Gebote halten wollen, dann zählen wir zu den Widersachern Gottes. Und das macht Gott zornig. Und das heißt, er wird das nicht vergessen. Solange wie keine Reue vorliegt, wird er es nicht vergessen. In Psalm Kapitel 7. Lesen wir zunächst einmal die Übersetzung aus der revidierten Lutherbibel, die ich heute grundlegend benutze, von 1984. Aber die Stelle hier in Psalm 7 und Vers 12, die ist nicht sonderlich gut übersetzt hier. Da heißt es nämlich in der revidierten Lutherbibel, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann. Die Schlachterbibel hat es genauer. Er ist ein Gott, der täglich zürnt. Und die New King James Bibel, die ergänzt sogar hier, er ist ein Gott, der täglich mit dem Boshaften oder mit dem Sünder, mit dem hartnäckigen Sünder zürnt. Nun, das Wort boshaft oder hartnäckiger Sünder steht so nicht im Urtext, aber die Ergänzung ist schon richtig vom Zusammenhang her gesehen. Der gesamte Psalm 7 beschreibt Kusch, den Benjaminiter, wie wir das hier in Vers 1 lesen. Und viele sagen uns, dass das hier eine Bezeichnung ist für König Saul. Und es geht hier darum, dass der König Saul ja Böses vorhatte mit David. Und David war im Hinblick auf König Saul unschuldig. Und so lesen wir dies, angefangen in Vers 4. Herr, mein Gott, habe ich solches getan, ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren? So verfolge mich der Feind und ergreife mich und trete mein Leben zu Boden und so weiter und so fort. Auch in Vers 9, da sagt er jetzt hier, der Herr ist Richter über die Völker, schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld. Man kann auch Vers 7 lesen, wo es heißt, stehe auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich wider den Grimm meiner Feinde, wache auf, mir zu helfen, der du Gericht verordnet hast. Es geht hier um die Reaktion Gottes auf das schändliche Verhalten von Saul gegenüber David. Darum geht es hier. Und deswegen ist Gott zornig. Und solange wie Saul nicht bereut, ist er mit ihm jeden Tag zornig. Die ganze Zeit hindurch, bis eben eine Reue stattfindet. In Vers 13 lesen wir im gleichen Psalm: Wahrlich, wieder hat einer sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt. Auch das nicht gut übersetzt. Die Schlachterbibel sagt, wenn man nicht umkehrt oder bereut, dann, heißt es hier in Vers 13, dann hat er seinen Bogen gespannt. Gott nämlich, und zielt. Gott wartet auf Umkehr. Gott wartet auf Reue. Aber er wartet nicht ewig. Er wartet nicht ewig. Vers 17. Sein Unrecht wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seinen Scheitel fallen. Machen Sie sich nichts vor. Gott lässt sich seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird der Mensch ernten. Und wenn wir auf unser Fleisch sehen, werden wir vom Fleisch Verderben ernten und den Zorn Gottes in unserem Leben spüren müssen. Denn Gott will ja, dass wir zur Besinnung kommen. Gott ist mit sündhaftem, rebellischem Verhalten nicht in Einklang zu bringen. Er ist zornig über solches Verhalten. Aber sein Zorn vergeht, wenn man bereut. Und König Salomo hat das klar und deutlich erkannt und beschrieben in 1. Könige Kapitel 8. 1. Könige Kapitel 8 und lesen wir Vers 46. Wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren Feinden, dass sie sie gefangen führen in das Land der Feinde, fern oder nah, und sie nehmen es sich zu Herzen im Lande, in dem sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihre Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt, wir haben übel getan und wir sind gottlos gewesen. Und sie bekehren sich zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Lande ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und beten zu dir nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, und ihnen Recht schaffen und wollest vergeben deinem Volk, das an dir gesündigt hat, alle ihre Übertretungen, mit denen sie gegen dich gesündigt haben, und wollest sie Erbarmen finden lassen bei denen, die sie gefangen halten, sodass sie sich ihrer erbarmen. Schauen Sie, wenn man bereut, wenn man sich wirklich bekehrt zu Gott, wenn man wirklich seine Sünden, seine Übertretungen erkennt und lässt, dann wird Gott vergeben. Dann wird er seinen Zorn von uns wegnehmen. Nun, einige, die haben keine Ahnung, was eigentlich Bekehrung, was eigentlich Reue wirklich bedeutet. Und vielfach sind sie dann bemüht, ihr falsches Verhalten zu rechtfertigen und andere anzuklagen und anderen gegenüber so zu tun, als ob die schuld wären an ihren Sünden. Aber damit werden sie den Zorn Gottes nicht aus ihrem Leben entfernen können. Christus wurde zornig, auch als er hier auf Erden war, als er ein Mensch war. Er wurde zornig über das heuchlerische Verhalten von Pharisäern und Sadduzäern, die sich total gegen Gottes Gesetz, gegen Gottes Gebot, gegen Gottes Liebe gestellt haben. Und wir lesen dies in Markus Kapitel 3. Er hatte klar und deutlich gerechten Zorn, denn Christus hat niemals gesündigt. Aber wir lesen auch nicht, dass er diesen Zorn sein ganzes Leben hindurch beibehielt. In Markus Kapitel 3 und Vers 5, da lesen wir: Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Denn Christus war dabei, jetzt jemanden zu heilen. Die Pharisäer, die sagten, du darfst das nicht tun, denn es ist am Sabbat, da darf man am Sabbat niemanden heilen. Und er war verstockt oder er war betrübt über das verstockte Herz dieser Menschen. Und es war auch deshalb verstockt, weil sie die Wahrheit nicht anerkennen wollten. Sie handelten immer und immer wieder aus Neid, aus Hass, aus Missgunst, um ihre Position nicht verlieren zu können, zu sollen. Das hatten wir auch in der letzten Predigt kurz behandelt. Der Priester Esra hat Folgendes zu sagen in Esra Kapitel 8, Vers 22, als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten nach Jerusalem, um dort letztendlich den Tempel zu bauen, Jerusalem wieder aufzubauen. In Esra Kapitel 8, und lesen wir Vers 22. Esra 8 und Vers 22. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Die gingen jetzt zurück nach Jerusalem und der König, der sagte, okay, ich gebe euch dann Begleitschutz mit. Aber Esra sagte, jetzt hat er sich irgendwo geschämt, diesen Begleitschutz zu akzeptieren, denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Und er sagte, ja, wenn wir jetzt aber den König bitten, dass er uns Begleitschutz gibt, ja, was ist da mit der Hilfe Gottes? Also mit anderen Worten hier, der Punkt, den ich aber hier ansprechen möchte, ist, was Esra über Gott sagt. Seine Stärke, seine Kraft, seine Macht und sein Zorn ist gegen alle, die ihn verlassen. Die ihn vielleicht zunächst einmal in gewisser Weise gekannt haben und die ihn verlassen. Wenn Sie in eine solche Kategorie gehören sollten, dann können Sie davon ausgehen, dass Gott mit Ihnen zornig ist. Und dieser Zorn ist etwas, den Sie in seiner Gesamtheit, wie wir gleich sehen werden, nicht erfahren möchten. Wir lesen auch in 2. Chronik, Kapitel 28 und in Vers 13. 2. Chronik 28 und Vers 13. Und die sprachen zu ihnen hier, ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr bringt Schuld vor dem Herrn über uns, sodass ihr unsere Sünde und Schuld nur noch größer macht. Es ist schon genug der Schuld und der Zorn des Herrn ist über Israel entbrannt. Also hier wird wiederum Gottes Zorn mit Schuld und Sünde in Verbindung gebracht. Gott ist nicht zornig mit uns, wenn wir gerecht leben. Aber Gott ist zornig mit uns, wenn wir in Sünde leben und die Sünde nicht bereuen wollen. Und dann die Sünde auch noch verleugnen. Schauen Sie, damals hat Petrus, der wurde ja von Christus auch gewarnt, Christus dreimal verleugnet. Hat gesagt, ja, den kenne ich nicht. Und dann hat Christus ihn angeschaut. Und dann hat Petrus erkannt, was er getan hatte und hat bitterlich geweint. Er hat bereut. Nun, er hatte das aus Angst getan. Und nachher wurde er ein sehr starker Mann, geistlich gesehen, der die Angst überwand. Er hatte auf richtige Weise reagiert. Er hatte auf richtige Weise bereut. Es gab aber auch dieses Ehepaar. Die kamen zu Petrus, den Aposteln, und hatten jetzt Land verkauft und hatten jetzt das Geld dem Petrus gegeben. Aber Petrus hat gefragt, ist das jetzt alles, was ihr eingenommen habt das ganze Land verkauft. Ja, ja, das ganze Land, das ist alles, was wir eingenommen haben. Das war eine Lüge. Zunächst hat der Mann gelogen und dann kam später die Frau und die hat auch gelogen. Die wollten sich irgendwo da jetzt groß tun vor den Aposteln und vor der Gemeinde. Und Gottes Zorn kam über sie sofort. Und beide starben sofort auf der Stelle, als sie diese Lüge ausgesprochen hatten, ohne sie zu bereuen. Schauen Sie, das ist sehr gefährlich. Und Petrus sagte auch dann zu den Menschen, ja, ihr habt nicht mich angelogen, was bin ich? Ihr habt Gott angelogen. Denn Petrus handelte im Auftrage von Gott. Und wenn Sie einen Prediger Gottes anlügen oder Menschen anlügen, die im Auftrage eines Predigers von Gott handeln, dann befinden Sie sich in einer sehr, sehr, sehr großen Gefahr. Denn glauben Sie nicht, dass Gott diese Dinge übersieht. Er übersieht sie nicht. Und die Warnungen der Bibel bestehen ja, um ihnen etwas mitzuteilen. Schauen wir uns einmal Zacharja Kapitel 7 an. Zacharja Kapitel 7. Und wenn das der Fall ist, dann können Sie, so viel Sie wollen, von Reue sprechen oder von Liebe, dann haben sie das Wichtige im Gesetz, das Wichtige der Lehre Gottes in keinster Weise erkannt. Sacharja Kapitel 7, angefangen in Vers 9. Der Herr Zebaoth sprach, richtet Recht, und an jeder erweise seinem Bruder und Güte oder seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Witwen, den Waisen, den Fremdlingen, den Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Aber sie wollten nicht aufmerken und kehrten mit den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören. Ich habe die Frage schon oft gestellt in diesen Predigten. Verstocken Sie Ihre Ohren? Wenn etwas gesagt wird, was Sie nicht so hören wollen, und dann hören Sie nicht zu? Wollen Sie aufmerken oder sind Sie jemand, der Gott den Rücken zukehrt und einem Prediger Gottes den Rücken zukehrt und verstockte Ohren haben, um nicht zu hören? Sind Sie jemand, der, wie hier Vers 12 fortfährt zu sagen, und Sie machten Ihre Herzen hart, wie Diamant, man kann nicht mehr durchdringen. Das fleischerne Herz, das sie haben sollten, ist zu einem steinernen Herz geworden, wie es einmal war, vor ihrer Bekehrung. Damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte, durch die frühen Propheten. Und daher ist so großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen und es ist so ergangen. Gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten. Und wir haben viele, viele Predigten auf unserer Webseite gepostet. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, ich habe kaum etwas nicht gesagt innerhalb dieser Predigten. Und was ich jetzt sage, vielfach ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was ich bereits schon vor vielen Jahren gesagt habe. Aber wie viele hören zu? Oder für wie viele ist das alles so ein alter Hut? Da braucht man ja nicht mehr zuzuhören. Das weiß man ja alles besser. Gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte auch ich nicht hören, als sie riefen, spricht der Herr Zebaoth. Und das hat er damals den Israeliten getan, darum habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie nicht kannten, und das Land blieb verwüstet hinter ihnen liegen, so dass niemand mehr darin hin und her zog. Und so haben sie das liebliche Land zur Wüste gemacht. Als wir damals Recht studiert haben, da wurde uns etwas gesagt über Verhalten. Und es ging damals auch um Geschworene und wie die sich verhalten während Gerichtsverhandlungen. Und es wurde uns Folgendes mitgeteilt. Wenn die zum Beispiel hier so da sitzen mit verschränkten Armen, sich so das anhören, da bedeutet das mehr oder weniger, die sind entweder nicht interessiert oder aber sie lehnen das ab, was sie hören. Das muss nicht unbedingt immer der Fall sein, aber es ist ein gutes Merkmal. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, zu Hause sich eine Predigt anhören, Sie sitzen auf diese Weise da und hören sich so die Predigt an, das muss nicht unbedingt zu Hause sein, es kann auch in der Versammlung sein, dann ist es ein sehr gutes Merkmal, dass Sie nicht an dem interessiert sind, was da gesagt wird und dass Sie eigentlich das ablehnen, denn Sie wissen es ja besser. Sie wissen es ja besser. Wenn gesagt wird, ja, man muss ja das überprüfen, was der Herr links so von sich gibt oder andere Prediger der Kirche Gottes, natürlich müssen Sie das, was gesagt wird, anhand der Bibel sich beweisen, das ist richtig. Deswegen sage ich Ihnen immer wieder, wenn Sie sich eine Predigt anhören von mir zum Beispiel oder von anderen Predigern, hören Sie sich die Predigt zusammen mit der Bibel an und lesen Sie mit der Bibel mit und machen Sie sich Notizen. Denn wenn Sie sich keine Notizen machen, werden Sie das meiste nachher wieder vergessen haben. Aber es geht jetzt nicht darum, dass Sie jetzt meinen, Sie müssten jetzt alles das widerlegen, was so in den Predigten gesagt wird, denn Sie wissen es ja besser. Schauen Sie, das war nicht die Einstellung, die Paulus hatte, das war nicht die Einstellung, die Christus hatte. Christus sagte zu den Jüngern, glaubt nicht, dass ihr, die Schüler, eine höhere Position einnehmen wird, was Verständnis anbelangt, als der Meister, als der Lehrer, als Jesus Christus. Wenn es hochkommt, wenn es also wirklich zum vollendeten Status kommt, dann seid ihr so gut wie der Meister. Aber dieser vollendete Status wird allenfalls erreicht werden, im Zeitpunkt der Auferstehung, der Verwandlung. Und Paulus sagte hier, das ist die Lehre der Kirche. Und wenn ihr anders denkt, was dann? Dann soll die Kirche die Lehre ändern? Nein. dann wird Gott es euch offenbaren, wenn ihr die richtige Einstellung habt. Schauen Sie, Gott offenbart seine Wahrheit nicht Menschen oder Mitgliedern, die in keinster Weise ordiniert sind, Wahrheiten, die er den Predigern vorenthalten hat, damit auf einmal jetzt die Mitglieder diese Wahrheit erkennen und es dann den Predigern mitteilen können und dann auch noch davon absolut überzeugt sind, dass sie Recht haben und die Predigerschaft liegt daneben. Eine merkwürdige Situation wäre dies. Auf einmal wird derjenige, der von dem Lehrer belehrt wurde, der Schüler, der wird jetzt zum Lehrer, um den Lehrer zu belehren. Also das ist schon eine sehr unglaubliche Einstellung, eine Einstellung, die auch eine Selbstgerechtigkeit, eine unglaubliche Selbstgerechtigkeit zum Ausdruck bringt. Und was sagt Paulus? Wer auf solche Weise denkt, wer meint, auf diese Weise Erkenntnis erlangt zu haben, der weiß überhaupt noch gar nicht und erkennt noch gar nicht so, wie er erkennen sollte. Schauen Sie, wir sind schon seit vielen, vielen, vielen Jahren in Gottes Kirche, im Predigeramt, lehren die Bibel, haben die Bibel studiert von Anfang bis Ende, mehrere Male, viele Male. Und wir wissen, wovon wir reden. Und Sie, wenn Sie gerade jetzt erst zur Wahrheit kommen, wissen eben noch nicht, wovon Sie reden. Und müssen nicht meinen, aufgrund von Selbstgerechtigkeit und von einem unglaublichen Selbstwertgefühl, dass Sie es besser verstehen als die Prediger in Gottes Kirche. Fahren wir mit Zephaniah oder Zephania fort. Zephaniah im Englischen, Zephaniah im Deutschen. Kapitel 1, Vers 14. Zephaniah Kapitel 1 und Vers 14. Denn hier wird jetzt der Tag des Herrn, von dem ich eben gesprochen habe, näher erläutert und erklärt und beschrieben. Der Tag des Herrn, die Zeitspanne der Endzeit kurz vor der Wiederkunft Christi, wenn Gott seinen Zorn, diese Plagen auch, über die Menschheit ergießen wird. Hier, Zephaniah Kapitel 1, angefangen Vers 14. Des Herrn großer Tag ist nahe. Er ist nah und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn. Da werden die Starken schreien, da werden die nicht mehr sich irgendwie großartig was einbilden auf ihre Selbstgerechtigkeit und ihr Verständnis, ihr Wissen. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Und das kann auf vielerlei Weise geschehen. Das kann durch Mord geschehen, das kann durch Hass geschehen, das kann dadurch geschehen, dass man nach wie vor weiterhin in Unzucht leben will. Dass man Kontakte aufnimmt mit Menschen, die man nicht kontraktieren sollte, weil man es besser wissen sollte. In Ehebruch, in Lüge. Wissen Sie, alle Lügner und alle diejenigen, die die Lüge lieben und tun, die werden im feurigen Pfuhl landen und enden, wenn sie es nicht bereuen. Die Unzüchtigen, die Ehebrecher. Das ist eine ernste Warnung. Und Gott ist zornig über sie, wenn sie in eine solche Kategorie fallen, wenn sie einfach nicht willens sind, diese Sünden abzulegen in ihrem Leben. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub. Und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn. Sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit denen, die im Lande wohnen. Das sind ernste Warnungen. Zephaniah Kapitel 2, angefangen Vers 1. Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt. Das keine Scham kennt. Das keine Reue kennt. Das nicht darüber beschämt ist, dass sie sündigen, wie sie sündigen. Ein Volk, das nicht aufhören will zu sündigen. Das hat die Ohren verstopft. Das hat Gott den Rücken gekehrt. Die wollen nicht sich ändern. Er sagt, hier sammelt euch doch zusammen und erkennt diese Scham, die ihr haben solltet, ehe denn ihr werdet wie Spreu, die vom Winde dahin fährt, ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt. Es heißt in Vers 3, suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Auch dann sollten sie Gott suchen. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Nicht diese Selbstgerechtigkeit, dieses aufgeblasene Wissen, diese aufgeblasene Einstellung. Ich bin derjenige, welcher und alle anderen stehen unter mir und ich bin der Wichtigste von allen. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zornes des Herrn. Gott verspricht Schutz. Aber wir müssen uns dieses Schutzes würdig erweisen. Auch Zephania 3 und Vers 8. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis auf den Tag, an dem ich zum letzten Gericht auftrete, denn mein Beschluss ist es, die Völker zu versammeln und die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Zorn über sie auszuschütten, ja, alle Glut meines Grimmes, denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden. Und wenn Sie mehr als Hintergrundinformation über das jetzt lesen möchten, was hier in Zephania 3 beschrieben steht, da können Sie sich nachher einmal Zacharja Kapitel 14 durchlesen, das gesamte Kapitel. Da wird nämlich der Zorn Gottes beschrieben über die Königreiche, über die Nationen, die sich versammeln werden vor Jerusalem, um gegen Christus zu kämpfen, der zurückkehrt mit seinen Heiligen. Und dann können Sie lesen, wie sich der Zorn Gottes gegenüber diese Menschen richten wird. Der Tag des Herrn ist nicht mehr fern. Dieser Zorn, dieser Grimm, wird sich entladen über alle Welt, in nicht allzu ferner Zukunft. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 13 an. Jesaja Kapitel 13 und in Vers 9. Jesaja 13 und Vers 9. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten, man kann auch übersetzen, das Land zu verwüsten, und die Sünder von ihr zu vertilgen. Wer wird vertilgt? Die Sünder werden vertilgt. Warum? Weil sie nicht bereuen wollen. Weil sie vielleicht von Liebe reden, weil sie vielleicht von Barmherzigkeit reden, weil sie vielleicht von ihrer schlimmen Kindheit reden, weil sie vielleicht Gründe finden, weil sie so handeln müssen, wie sie handeln. Wenn sie Sünder sind, wird sich Gottes Zorn über sie entladen. Gott will, dass sie ihre Sünden bereuen und lassen. Und Gottes Geduld ist begrenzt. Vor allen Dingen, wenn er ihnen schon seit einiger Zeit seinen Weg offenbart hat. In Vers 11, Jesaja 13, Vers 11, ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen. Trifft das auf Sie zu? Haben Sie den Hochmut der Stolzen in sich? Wenn ja, wird es höchste Zeit, ihn abzustellen. Wissen Sie, dass Sie ohne Gott überhaupt gar nichts sind, gar nichts können, in keinster Weise irgendetwas erreichen können? Wenn Sie ein Talent haben, dann deshalb, weil es Gott Ihnen gegeben hat. Laufen Sie nicht herum wie ein aufgeblasener V, um anderen mitzuteilen, wie talentiert Sie doch sind und was für großartige Leistungen Sie begehen können und begangen haben. Nein, er wird den Hochmut der Stolzen beenden und er wird die Hoffart der Gewalttätigen demütigen. Vers 13. Darum will ich den Himmel bewegen, und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen, durch den Grimm des Herrn Zebaoth. Wann? Am Tage seines Zorns. Ich meine, einige, die haben das auch total falsch begriffen, falsch verstanden, lehren das auch dann noch falsch. Sie sagen zum Beispiel diese Sonnenfinsternis, die wir gerade jetzt hatten, oder auch eine astronomische Konstellation im September, das sind so die Zeichen dafür, dass Gott jetzt die große Trübsal beginnen wird. Das ist natürlich alles absoluter Blödsinn. Das hat alles damit nichts zu tun. Im Übrigen, nebenbei gesagt, die Bibel zeigt uns deutlich, zunächst kommt die große Trübsal, die hat noch nicht begonnen. Und danach, nachdem die begonnen hat, dann kommen erst einmal die himmlischen Zeichen. Und die himmlischen Zeichen werden dann gefolgt sein vom großen Tag des Herrn. Das ist die Abfolge, die Zeitfolge. Also lasst uns nicht von denen da jetzt verwirren, die da großartige Zeichen sehen wollen, lügnerische Zeichen in dem Sinne, die keinerlei prophetische Bedeutung haben. aber es herrscht eben sehr viel Verwirrung im Lande. Jesaja Kapitel 66. Jesaja 66, angefangen in Vers 15. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zornes und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch. Und die vom Herrn Getöteten werden viele sein, nicht nur wenige, viele. Die meisten Menschen heute lehnen sich auf gegen Gott, folgen Satan und seinen Einflüsterungen, haben den Zorn Satans in sich aufgenommen, beten sie zu Gott, dass sie würdig erachtet werden, nicht Teil dieser Menschen zu sein und zu bleiben, sondern sich hinzuwenden zu Gott, sodass sie vor dem Menschensohn stehen können, wenn er zurückkommt, sodass sie als würdig erachtet werden, allen dem entfliehen zu können, das kommen wird. Oder machen sie sich das einfach zu leicht? Ist das alles so lächerlich für sie, so nebensächlich für sie? Hat das für sie keine Bedeutung? Es geht um ihr physisches Leben und noch weitaus wichtiger, es geht um ihr geistliches Leben, ihr ewiges Leben. Ist das alles ein Spiel für sie? Manchmal kommt es mir so vor, ist alles nur so ein Spiel. Ohne Konsequenz für ihr Leben. Micha Kapitel 5. Micha Kapitel 5. Und lesen wir Vers 14. Ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen. Darum geht es. Gott hat uns gesagt, klar und deutlich gesagt, was richtig und was falsch ist, was wir tun müssen, was wir lassen sollen. Johannes der Täufer weigerte sich, die Pharisäer und Sadduzäer zu taufen. Die kamen, um sich taufen lassen zu wollen. Natürlich nicht, weil sie bereut hätten, sondern die wollten das tun, weil anderen es auch taten. Die wollten also hier wiederum gerecht erscheinen. Sie waren Heuchler. Aber Johannes hatte das erkannt. Matthäus Kapitel 3 und Vers 7 macht das sehr deutlich. Und er hat sich auch nicht gescheut, dies auszudrücken, vor allen Menschen auszudrücken. Aber schauen Sie, was er hier sagt. Matthäus Kapitel 3 und Vers 7. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, da sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Ja, wieso meint ihr denn, ihr könnt dem künftigen Zorn Gottes entrinnen? Er sagt, seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Oder besser, der Reue, der Umkehr, eine Gesinnungsänderung wird angesprochen, ein Wandel im Leben wird angesprochen. Es sind Früchte dieses Gesinnungswandels, die gezeigt werden müssen. Was sagt er weiter? Denkt nicht, Vers 9, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Man kann heute sagen, ja, wir haben ja Abraham als unseren geistlichen Vater. Wir sind also seine geistlichen Kinder. Naja, was sagt Johannes? Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wenn sie von Gott berufen sind, wenn sie sich dabei sind zu bekehren, wenn sie sich bereits bekehrt haben, aber dann aufhören, gute Frucht zu bringen, was wird dann geschehen? Jeder Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er spricht hier vom Höllenfeuer, vom Gehennafeuer, vom feurigen Pfuhl, das die Sünder verzehren wird. Das ist die Warnung. Hat das irgendwie eine Bedeutung für Sie? Oder leben Sie so, wie viele Menschen heute leben? In allen Ländern, die kommen so sonntags in die Kirche, weil man gehört ja dann in die Kirche. Man hat da so eine schöne, angenehme Zeit. Und nach der Kirche geht man vielleicht dann in eine Kneipe und trinkt sich da was oder was immer man tut. Ist das Ihre Einstellung? Vielleicht nicht Sonntag, aber vielleicht am Sabbat. Okay, ja, dann machen wir das auch so. Gehen wir halt in die Kirche, in die Versammlung, sitzen da, hören mehr oder weniger nicht zu. Und dann nachher haben wir dann so eine schöne Gemeinschaft mit anderen im Restaurant und essen was, trinken was. Ist das die Art und Weise, wie Sie den Sabbat halten wollen? ja, dann haben sie nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Johannes der Täufer hat auch noch mehr gesagt in Johannes Kapitel 3 und in Vers 36. Johannes Kapitel 3 und Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Mit anderen Worten, dann wird Gottes Geist letztendlich in einer solchen Person sein. Und solange wie der Heilige Geist in einer solchen Person ist, wird dann die Person, wenn sie stirbt, auferweckt werden zu ewigem Leben, wenn Christus zurückkommt. Aber er sagt Folgendes. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, darauf kommt es an, der Glaube, von dem hier die Rede ist, ist ein aktiver Glaube des Gehorsams. Nicht nur ein theoretischer Glaube, oh, ich glaube an Christus. Ich habe mein Herz dem Herrn übergeben. Ja, das bringt absolut überhaupt nichts, wenn sie nicht auch danach leben, was Jesus Christus ihnen geboten hat. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, sagt Christus. Was sagt Johannes? Wenn jemand zu ihnen kommt und sagt, ich kenne Gott und er hält meine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Das sind alles Stellen, die wir kennen und wissen sollten. Warum hören wir dann solchen Menschen zu, die Lügner sind, die uns in keinster Weise die Wahrheit mitteilen können? Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, sagt er hier, der wird das Leben nicht sehen. Der wird kein ewiges Leben erlangen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Er wird dem Zorn Gottes nicht entfliehen können. Gehorsam bedeutet zunächst einmal Reue. Die Pharisäer hatten noch nicht einmal die Früchte der Reue gezeigt, denn die Früchte der Reue würden sich auf Gehorsam beziehen. Man will und muss Gott gehorsam sein. Wenn man es nicht ist, dann wird der Zorn Gottes über einem bleiben. Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2. Möchte ich versuchen, mit dieser Predigt einige von Ihnen aufzurütteln? Absolut. Würde es mir gelingen? Das steht bei Ihnen. Das steht bei Ihnen. Manchmal frage ich mich, wenn ich solche Predigten gebe, ja, dringen die eigentlich durch? Oder ist Ihr Herz bereits schon so verhärtet, dass Sie gar nicht mehr zuhören wollen? Dass Sie die Worte gar nicht mehr hören wollen? Sitzen Sie dann so da und denken sich, naja, der hat eine schöne Predigt heute gegeben, hört sich gut an. Und dann ist alles vergessen, was gesagt worden ist. Und in Ihrem Leben zeigt sich überhaupt keinerlei Reaktion, keine Änderung in Ihrem Leben. Man lebt dann weiter so dahin, ohne dass irgendetwas bei Ihnen geklickt hätte. Und dann wundern Sie sich, warum alles so schief läuft in Ihrem Leben. Römer Kapitel 2 und Vers 5. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, reuelosen Herzen, besser gesagt, häufst dir selbst Zorn an, auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Vers 7, ewiges Leben, denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, nach Ehre und nach unvergänglichem Leben. Sie haben es noch nicht in dem Sinne, aber sie werden und können es erlangen, wenn sie wirklich es suchen und danach trachten und in ihrem Leben zeigen, dass sie es wollen. Aber Ungnade, Vers 8, und Zorn, aber denen, die streitsüchtig sind. Oh, es gibt Leute, die sind laufend streitsüchtig, die wollen streiten. Nun, wenn ich jemandem etwas schreibe und eine solche Person ermahne, weil ich sehe, dass diese Person auf sehr dünnem Eis geht, geistlich gesehen, dass eine große Gefahr besteht, dann brauche ich keine Erwiderung zu erhalten wie, ach, es ist so schade, dass ich mit Ihnen streiten muss. Nein, Sie brauchen mit mir keineswegs zu streiten. Und ich streite auch mit Ihnen nicht. Ich sage Ihnen, wie der Hase läuft. Aber Sie müssen sich entscheiden, was Sie tun wollen. Und eine solche Reaktion zeigt mir, da ist keinerlei Reue. Da ist keinerlei Erkenntnis, da ist keinerlei Willen des Gehorsams, das ist alles nebensächlich, das ist alles ohne Bedeutung. Man hat noch nicht einmal die Rolle des Predigers in Gottes Kirche erkannt, wenn man so etwas schreibt. Wenn das die Auffassung ist, die man vertritt, dann muss man sich fragen, ja, was machen Sie überhaupt dabei zuzuhören? Warum hören Sie dann zu? Was hat es für einen Grund für Sie, wenn Sie sich doch nicht ändern wollen in Ihrem Leben? Dann vergeuden sie unsere Zeit und ihre Zeit. Und dann wird der Zorn Gottes über ihnen bleiben. Denn was lesen wir? Vers 5. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf dem Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Vers 8. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen. Es geht nicht nur darum, dass sie die Wahrheit vielleicht kennen, theoretisch, nein, sie müssen ihr gehorchen. Und wenn sie es nicht tun, dann häufen sie sich Zorn an für den Tag des Zornes des Herrn. Oh, jetzt donnert der Herr Link wieder. Naja, manchmal muss man ein bisschen donnern. Hoffentlich hilft es ihnen, aufzuwachen aus ihrem Schlaf, wenn sie schlafen. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Vers 9. Zuerst der Juden und ebenso der Griechen, aber Herrlichkeit und Ehre, Vers 10, und Frieden allen denen, die Gutes tun. Zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn, Vers 11, es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Egal wer sie sind, egal wo sie sind, egal zu welcher Nation, zu welcher Rasse sie gehören mögen, zu welcher ethnischen Abstammung, egal welche Sprache sie sprechen, egal aus welchem Hintergrund sie zu Gott gebracht worden sind, das spielt alles gar keine Rolle. Es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Egal, ob sie eine hohe Position haben, eine niedrige Position, egal, ob sie in dieser Welt anerkannt sind oder nicht, alles total unerheblich. Gott blickt auf ihr Verhalten. Und wenn sie so sich verhalten, wie es hier beschrieben wird, in ungerechter und ungehorsamer Weise werden sie den Zorn Gottes bereits jetzt in diesem Leben zu spüren bekommen, aber was noch sehr viel wichtiger ist, wie wir gleich sehen werden, in der Zukunft. In der Zukunft. Und es wird nicht besser werden. In keinster Weise wird es besser werden. Römer Kapitel 5 und lesen wir Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn, Jesus Christus, bewahrt werden, vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Wenn wir gerecht geworden sind. Wenn wir gerecht geworden sind. Wenn wir das Opfer Jesu Christi angenommen haben. Zur Vergebung unserer Sünden, weil wir bereut haben. Weil wir erkannt haben, wie sündhaft wir eigentlich sind. Wenn wir uns dann haben taufen lassen als ein äußeres Zeichen innerer Reue. Nicht nur, dass man so ein kostenloses Wasserbad zu sich nimmt, das bringt auch wiederum nichts. Die Pharisäer, die wollten sich taufen lassen, die hatten keinerlei Reue. Das hätte gar nichts gebracht. Ich habe Menschen getauft, von denen man nachher sagen musste, nun gut, die haben ein kostenloses Wasserbad erhalten, das war auch alles. Letztendlich ist die Entscheidung, sich taufen zu lassen, eine Entscheidung zwischen ihnen und Gott. Ich bin lediglich das Werkzeug, ein Prediger Gottes lediglich das Werkzeug. Ich sage jedem, bevor er sich taufen lässt, ich kann in ihr Herz nicht blicken, aber Gott kann es. Und wenn Sie sich hier etwas vormachen, wenn Sie Gott etwas vormachen wollen, nun gut, Gott können Sie nichts vormachen. Und Gott weiß das. Und er wird Ihnen auch den Heiligen Geist bei der Taufe nicht geben, wenn er wirklich weiß, wie es bei Ihnen aussieht. Und vielfach wird es nach der Taufe dann auch deutlich werden, ob jemand den Heiligen Geist erlangt hat oder nicht. Vielleicht nicht sofort, aber nach einer gewissen Zeit. Wenn jemand überhaupt in keinster Weise Jahre nach der Taufe sich ändert, wenn nach wie vor die gleichen falschen, schlimmen, bösen Dinge geschehen im Leben eines Täuflings, dann muss man sich die Frage stellen, ja, hat diese Person überhaupt den Heiligen Geist erlangt? Hat überhaupt eine Bekehrung stattgefunden? In 1. Thessaloniker Kapitel 1. Und wenn diese Frage eine legitime ist, dann ist natürlich auch eine weitere Frage die, wie kommt man dann zur Reue? Und Gott bietet sie einem an. Sie muss man annehmen. Und dann kann es zu einer Wiedertaufe kommen müssen. Aber das ist auch etwas, was man sich dann sehr eingehend betrachten muss. Aber ansonsten leben sie auch einen Betrug in ihrem Leben. Dann meinen sie, sie sind getauft, sie haben den Heiligen Geist erlangt, haben ihn gar nicht erlangt. Sie meinen, sie werden dann bei der Wiederkunft Christi im Reich Gottes sein, werden es keineswegs sein. 1. Thessaloniker Kapitel 1 und Vers 10. Wir warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er, Gott der Vater, auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Wenn wir diese enge Beziehung zu Gott haben, dann werden wir vor dem zukünftigen Zorn errettet werden. Diesem Zorn, von dem wir ja bereits gehört haben, auch was den Tag des Zornes, den Tag des Herrn angeht, aber den Tag des Herrn angeht. Aber es gibt noch mehr zu sagen hierzu, gerade auch für Christen. In 1. Thessalonicher Kapitel 5 und Vers 9. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Dazu sind wir bestimmt. Das will Gott. Aber wir haben unsere Funktion zu erfüllen. Und wenn wir uns weigern, wenn wir uns abwenden von Gott, auch durch unser Leben, vielleicht haben wir immer noch diese Beziehung zu Gott in dem Sinne, dass wir meinen, wir haben noch den Wunsch, bei Gott zu sein, Gott zu lieben und was weiß ich nicht alles. Aber durch unser Leben zeigen wir, dass wir es keineswegs tun. Wir kehren zurück zu Ehebruch, zu Unzucht, zu dem lügnerischen Leben, aus dem wir herausgekommen sein wollen. Ja, nun gut, was wird dann Gott wohl von Ihnen denken? Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 und Vers 6. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Um welcher Dinge willen? Nun lesen wir die Dinge einmal durch hier, die hier beschrieben werden. Angefangen in Vers 3. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Was ist Unzucht? Unzucht ist eine sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe zwischen zwei nicht verheirateten Menschen. Wenn einer zumindest verheiratet ist, dann ist es Ehebruch. Was sagt Paulus? Davon soll noch nicht einmal die Rede sein. Geschweige denn stattfinden. Schande über sie, wenn sie in eine solche Kategorie fallen. Was sagt er hier? Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an. Mit anderen Worten, Reden, die sich gegen Gott wenden, gegen seinen Lebensweg. Auch Reden, die sich gegen die Prediger Gottes wenden und sagen, ja, muss man aufpassen, was der so sagt irgendwo, ne? Das muss man ja nachprüfen, denn ich verstehe das ja viel besser. Das habe ich so oft gehört im Laufe der Jahre. Ich meine, das ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und in den meisten Fällen sind diese Menschen dann später auch weg von der Kirche, weil sie mit ihrer Ansicht, ihren Auffassungen ja keinerlei Zuspruch erhielten. Aber in der Zwischenzeit haben sie ganze Häuser in Aufruhr gebracht. Sie haben dann ihre falschen Ideen weitergegeben und haben dann Zwietracht gesät und Spaltungen und andere, die noch nicht gefestigt sind im Wort Gottes, die haben sich davon beeinflussen lassen, verleiten lassen und sind dann ebenfalls vielleicht sogar auch weg. Diese Menschen haben eine große Verantwortung, sie haben eine große Rechtfertigung vor Gott abzugeben, denn Gott sagt ja nun, wenn ihr Anstoß bereitet anderen und aufgrund eures Anstoßes werden andere dann dazu verleitet zu sündigen, es wäre besser für euch, ihr würdet in den Ozean geworfen werden, wo es am tiefsten ist, mit einem Stein um euren Nacken und euren Hals geschlungen. Ist das irgendwo alles so nebensächlich für sie? Hat das eigentlich gar keine Bedeutung für sie? Haben Sie vielleicht menschliche Traurigkeit, die Traurigkeit der Welt? Ja, es tut Ihnen schon leid, was Sie tun, wenn Sie so leben, aber Sie machen es doch wieder weiter. Schauen Sie, das ist keine Reue, die von Gott kommt. Das ist eine vorübergehende weltliche Traurigkeit, die bringt nichts. Die bringt Verderben, die bringt letztlich den Tod. Es geht um die Reue, die zu einer Lebensänderung führt, führen muss. Wenn man in solchen Situationen steckt, weg von diesen falschen Einflüssen. Sie leben in Ehebruch, weg davon. In Unzucht, weg davon. Sie sind mit Menschen zusammen, die laufend lügen, weg davon. Lassen Sie sich nicht beeinflussen. Leute, die Drogen zu sich nehmen, weg davon. Die rauchen, weg davon. Denn wenn Sie es nicht tun, werden Sie sich davon beeinflussen lassen und selbst wieder in diesen Morast, diesen Dreck hineingezogen, werden dann weiter wiederum im Dreck warten, wie ich schon des Öfteren gesagt habe. Sie können nicht mit Ihren Füßen im Dreck herumwarten und meinen, dass Sie nicht irgendwann mal schmutzig werden. Denn das sollt ihr wissen, Vers 5, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Das ist das, worum es hier geht. Und Paulus sagt noch mehr, er sagt, deswegen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In Kolosser Kapitel 3 wird etwas Ähnliches gesagt. Kolosser Kapitel 3 und lesen wir Vers 6. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Und auch er beschreibt jetzt diese Dinge, einige von denen. Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Tötet die ab. Pflegt das Fleisch nicht so, dass Begierden erwachen, wie es heißt. Gottes Zorn wird sehr bald über eine reuelose Menschheit ausgegossen werden. Und zwar kurz vor der Wiederkunft Christi. Aber diese Menschen, die dann leben werden, die überwiegende Mehrzahl von denen, die hat nicht die sogenannte unvergebbare Sünde begangen. Mit anderen Worten, nicht die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Weil die hatten in den meisten Fällen den Heiligen Geist nicht, haben die Wahrheit nicht gewusst und erkannt und Gott hatte sie auch nicht zum Heil berufen. Die werden ihre Gelegenheit erhalten in der sogenannten zweiten Auferstehung, dem großen weißen Throngericht, von dem die professionelle Christenheit im Großen und Ganzen gar nichts weiß, obwohl es einige Kommentare gibt, die schon davon sprechen. Aber in Offenbarung Kapitel 20, das können Sie sich nachher durchlesen, die Verse 11 und 12, wird ganz klar von der zweiten Auferstehung und dem großen weißen Throngericht gesprochen, wenn die Menschen dann gerichtet werden, die heute noch nicht gerichtet sind in diesem Sinne. Das Haus Gottes ist es schon. Das heißt, es ist die Zeit gekommen, dass das Gericht anfängt am Haus Gottes. Aber wenn es bei uns anfängt, wie wird es mit denen dann werden, die eben Gott ungehorsam sind, aber die werden ihre Gelegenheit erhalten. Sie müssen dann natürlich bereuen. Ihnen wird der Sinn geöffnet werden, genau wie uns heute der Sinn geöffnet worden ist. Sie müssen dann bereuen, sie müssen dann das Opfer Jesu Christi anwenden und sie haben dann möglicherweise 100 Jahre Zeit, während der sie sich bewähren können. Alles dies wird natürlich in unserer Broschüre über das Buch der Offenbarung und anderen Broschüren klar beschrieben. Aber wie sieht es jetzt mit wahren Christen aus? Mit wahren Christen, die möglicherweise sogar den Heiligen Geist erhalten haben, die aber dann abfallen von der Wahrheit. Wie sieht es mit denen aus? In Lukas Kapitel 14 gibt uns Christus ein sehr interessantes Gleichnis. Lukas Kapitel 14. Und man kann mit Vers 16 anfangen. Es geht um das sogenannte große Abendmahl, ein großes Abendessen, könnte man sagen. Eine Hochzeitsfeier. Und da werden Leute eingeladen. Es heißt in Vers 12, oder vielmehr in Vers 17, er sagt zu den Geladenen, kommt, denn es ist alles bereit. Und dann fingen sich alle an, nacheinander zu entschuldigen. Der eine hat einen Acker gekauft, der andere hat Ochsen gekauft, der andere hat seine Frau genommen. Die müssen das alles erstmal verarbeiten, mit denen so umgehen. Vers 21. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus und lade andere ein. Und dann sagt er noch in Vers 24, denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Hier an dieser Stelle geht es in der Tat um eine Berufung, um das Angebot einer Berufung zum Heil. Und die Menschen hier haben diese Berufung abgelehnt. Nun, wir machen keine endgültige Bewertung hier und sagen, ja, die werden alle jetzt in der dritten Auferstehung sein, der sogenannten dritten Auferstehung, im vorigen Pfuhl verbrannt werden. Das steht jetzt bei Gott. Aber wir stellen fest, dass eine sehr ernste Warnung zum Ausdruck gebracht wird. Denn Gott sagt ja hier, es ist ja hier der König, der Mensch, der dieses Abendmahl für seinen Sohn durchführt. Keiner von denen wird an dem Abendmahl teilnehmen. Es ist dies eine sehr ernste Warnung. Für uns alle, gerade auch für uns, die wir Christen sind. Die wir wahre Christen sind. Hebräer Kapitel 10. Wie lange verbleiben wir wahre Christen? Wenn wir es sind. Oder wenn wir dabei sind, wahre Christen zu werden. Hebräer 10. Und lesen wir Vers 31. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Heute mag man sich vielleicht darüber noch gar keine großen Gedanken machen. Man lebt ja doch noch immer mehr oder weniger angenehm in Saus und Braus, hat vielleicht Gewissensbisse über Dinge, die man tut, die man nicht tun sollte. Aber so im Großen und Ganzen geht's ja noch recht gut. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 26 sagt uns nämlich Folgendes. Denn wenn wir mutwillig sündigen, wir, die wir die Wahrheit erkannt haben, die wir den Heiligen Geist erkannt haben, erhalten haben, der in uns lebt, wenn wir uns mutwillig dagegen in rebellischer Weise verhalten, vielleicht zunächst einmal durch Schwäche, aber dann versucht man, diese Schwäche zu rechtfertigen. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten. Ein schreckliches Warten, die Elberfelder Bibel übersetzt, ein furchtbares Erwarten auf das Gericht und das gierige Feuer. Die Schlachterbibel schreibt, und auf dem Zorneseifer des Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Soll das unser Schicksal sein? Wollen wir einem solchen Schicksal entgegengehen, nur weil wir nicht willens sind? Ich sage nicht einmal in der Lage sind, denn wir sind es schon. Mit Gottes Hilfe sind wir zu allem in der Lage. Nein, wir sind nicht willens, diese vorübergehenden Vergnügungen der Sünde abzulegen. Aber denken wir an das, was ihnen dann bevorsteht, wenn das ihr Lebensweg dann wieder wird und verbleibt. Ich möchte zum Abschluss noch ein paar Warnungen von Paulus Ihnen zu Gehör bringen. Und Paulus spricht über das, was dem alten Israel widerfahren ist. Aber er vergleicht es mit der Zukunft des wahren Christen. Und die Idee, dass es eine universale und universelle Berufung zum Heil gibt, dass alle ins Reich Gottes eingehen werden, jeder einzelne Mensch, die ist verkehrt. Es gibt in der Tat eine unvergebbare Sünde. Und es gibt Menschen, die in dem feurigen Pfuhl, von dem wir gerade gelesen haben, verbrannt werden. Die werden nicht das ewige Leben erhalten. Und die Warnung ist da. Und in Hebräer Kapitel 3 wird sie wiederum klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, auch für uns heute. Auch für Sie und natürlich auch für mich. Hebräer Kapitel 3, angefangen in Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, Gott spricht durch seinen Heiligen Geist. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, heute haben sie die Stimme Gottes gehört, wenn sie erkennen, dass das, was ich ihnen gesagt habe, genau aus der Bibel kommt. Denn dann ist das eine inspirierte Predigt gewesen. Und dann hören sie besser auf, jetzt zu argumentieren und zu sagen, ja, aber da bin ich nicht mit einverstanden und das sehe ich anders und so weiter und so fort. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wie es geschah in der Verbitterung, am Tage der Versuchung, in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten oder erprobten, ist eine bessere Übersetzung, und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Sie haben vielleicht die Werke Gottes noch nicht 40 Jahre lang gesehen, aber sie haben schon das Eingreifen Gottes in ihrem Leben gespürt oder nicht. Ja, was machen Sie denn mit dieser Erfahrung? Werfen Sie sie einfach jetzt wieder weg, weil es ja vielleicht nicht mehr so interessant ist. Darum, Vers 10, wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht. Und so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Es ging damals um die Ruhe, den Eintritt ins gelobte Land. Sie würden nicht ins gelobte Land kommen. Es heißt, sehe zu, liebe Brüder, Vers 12, dass keiner unter euch ein böses und ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Hier ist die Parallele. Hier ist die Warnung, die man als Beispiel im Hinblick auf die alten Israeliten dann aber auf uns anwenden muss. Achten wir darauf, dass wir nicht auf gleiche Weise reagieren, unsere Herzen verstocken, sodass es hart wird wie Diamant. Uns abwenden von Gott, sodass wir abfallen von der Wahrheit. Die Bibel prophezeit, dass viele abfallen werden von der Wahrheit, kurz vor der Wiederkunft Christi, weil Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, überhand nehmen wird. Da wird die Liebe Gottes in vielen erkalten. Dann hat man sich irgendwie so ein Hirngespinst zurechtgelegt, was wohl so die Liebe sein mag, und hat keine Ahnung, dass dieses emotionale, illusorische Ideenbild nichts zu tun hat mit der wahren Liebe Gottes. Er fährt fort zu sagen, Vers 17. Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsam? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Unglaube, Ungehorsam und Sünde werden alle hier zusammen erwähnt. Aber es war eine willkürliche Handlung. Sie wollten nicht gerecht leben. Sie wollten sündigen. Vielleicht aus Schwäche, vielleicht aus Langweiligkeit, vielleicht weil das alles nicht mehr so interessant war und vielleicht gingen die Dinge auch nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Die Warnung an uns heute. Reagieren wir so auf diese Weise? Hinken wir nach wie vor auf beiden Füßen? Wie Elia es gesagt hat, wie lange wollt ihr das noch tun? Meint ihr, mit dem einen Fuß könnt ihr noch in der Welt sein und mit dem anderen Fuß dann doch noch ins Reich Gottes kommen? So geht das nicht. Entweder man liebt Gott total und hasst alles das, was gegen Gott steht, oder man liebt das, was gegen Gott steht, und dann hasst man Gott. Man kann nicht beiden zugleich dienen. Wie Christus sagt, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon, man kann nicht Gott lieben und dem Mammon. Mammon kann auch stellvertretend für alles das stehen, was in physischer Hinsicht dem entspricht, was man so gerne tut, was aber nicht dem entspricht, was Gott will. Lesen wir weiter. In Kapitel 4 und Vers 1, Hebräer 4 und Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht oder besser Sorgfalt darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Das ist jetzt die Ruhe des Millenniums, das ist die Ruhe des Reiches Gottes, das ist die Ruhe von der Sünde, das ist die Ruhe, die uns Gott offenbart und anbietet, dass wir dort hineinkommen können, in das Reich Gottes, wo Friede ist, wo Freude ist, wo Wonne ist und wo Gerechtigkeit ist und wo es kein Leid mehr gibt. Wenn Sie ein wiedergeborenes Mitglied in der Familie Gottes, dem Reich Gottes sein werden, dann werden sie Gott sein, ein Gottwesen. Ist das nicht der Ansporn für sie? Ach, ich will aber kein Gottwesen werden. Ja, sie haben da gar keine Ahnung, was überhaupt ein Gottwesen ist. Dann sind sie noch in den Anfangsschuhen, sagen wir einmal. Dann haben sie kein Wachstum in sich erlangt. Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Lassen wir alles das, was uns verleitet, Gott gegenüber ungehorsam zu sein, hinten vor. Denken wir daran, auch in physischer Hinsicht, der Zorn Gottes wird sich über sie ergießen, in noch weit größerem Ausmaß, als das vielleicht bereits schon heute der Fall ist. Aber was für Sie als ein Christ, als ein angehender Christ noch weitaus wichtiger ist, wenn Sie sich nicht Gott unterstellen wollen, dann besteht für Sie die große Gefahr, wie wir gelesen haben, dass Sie im feurigen Pfuhl enden werden. Und das wollen Sie doch sicherlich nicht, oder? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Flink, eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.